Wir schauen auf die europäischen Top-Ligen und da gab es vor allem ein Thema, was dominiert hat, der Abschied von Jürgen Klopp. Aber das wird nicht das Einzige sein, was wir heute besprechen mit Fabian Pacolat, Mario Rieker und Uli Hebel. Los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Ecco il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitano della gara!
Allá va el portugués con pierna derecha, el golpeo de Cristiano, ¡qué golazo!
¡Gol!
Avec Rabiot. ¡Gol!
Tête de Kylian Mbappé.
¡Allez! ¡Allez, Kylian!
Der Blick auf andere Ligen.
Immer noch ein absoluter Banger, das Intro, auch wenn es bald gekürzt wird. Bitte schreibt mir keine Mails, es ist ein Ticken zu lang. Wir wissen es eigentlich alle, ich bin nur bloß noch nicht dazugekommen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wir wollen sprechen über den Abschied von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Uli, hat dich diese Meldung überrascht und was sind deine ersten Gedanken dazu gewesen?
Also der Zeitpunkt der Meldung und auch der Zeitpunkt des Austritts dann, der kommuniziert worden ist, der hat mich überrascht, ja, dass er seit längerer Zeit darüber nachdenkt und auch das vereinsintern getan hat, irgendwann mal aufzuhören. Ja, ich habe eher mit Ende nächster Saison dann gerechnet. Das war so in etwa der Zeitpunkt, den wir auch immer im Podcast so gesagt haben, von dem wir ausgehen, dass es dann irgendwann zu Ende sein würde. Und meine ersten Gedanken dazu waren wahrscheinlich nicht die allermeisten gehabt haben, auch schade und das Ende einer Ära und so quasi, ich muss jetzt einen Nachruf verfassen, sondern okay, was ist jetzt alles möglich mit der Truppe in diesem Jahr und logischerweise dann auch gleich direkt weiter, wie wird es dem Verein denn danach gehen, weil in erster Linie übergibt er einen gesunden Verein, eine tolle Mannschaft in einer guten Altersstruktur mit weitreichenden Verträgen, minus jetzt vielleicht drei Leuten, werden wir dann sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber alles in allem, allerbeste Voraussetzungen in der komplett ersten Sichtweise. Und in der zweiten haben wir jetzt gelernt, gerade in englischen Konstrukten sind Manager, die so lange gewirkt haben und so dominant gewirkt haben und die auch Sportdirektoren und andere Fahnenträger überlebt haben, ganz oft so stark und so vereinzelt, dass es gar nicht so leicht ist, dass man dann den Verein hinterher führt, erfolgreich weiterführt und vielleicht gar nicht einfach nur anknüpfen kann. Das ist irgendwie immer noch was, wo ich immer noch nicht genau weiß, wie es weitergeht. Das ist ja, es war bei dir im Hintergrund immer noch ein potenzielles, oder die Idee zumindest der Fenway Sports Group, eventuell zu verkaufen. Es hört sich jetzt im Moment alles ganz anders an, aber hing das mit rein? Also, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, weil logischerweise war das jetzt auch in meinem Leben durchaus präsent, die ganze Nummer. Ich habe es bislang aber geschafft, mich nicht dazu zu äußern. Das ist Part 1, sonst ist nichts passiert.
Das aber heißt, der Rasenfunk, der hat ihn vors Mikro gezogen.
Aber heißt es, Uli, glaubst du wirklich sozusagen, dass obwohl er jetzt die Mannschaft wieder so gut hingestellt hat, ich meine, die letzten Jahre waren jetzt vielleicht nicht, waren ja auch mal ein paar nicht so erfolgreiche dabei, dass diese Einzelperson, der Abgang, so einen Kollaps auch bedeuten könnte?
Ja, möglich. Also Stand jetzt steht Liverpool ohne Führungsmannschaft da. Kein Manager, also im klassischen deutschen Sinne kein Manager, kein Trainer, kein übergeordneten Director of Football. Und selbst da ist ja die ganze Zeit gewechselt worden auf der Position. Und dann eventuell noch eine Besitzergruppe, die verkaufsbereit ist. Das ist jetzt wahrscheinlich für Van Dijk, für Salah, für Trent Alexander-Arnold, die jeweils jetzt noch Einhalbjahresverträge haben. Und bei Salah wird es eh, fürchte ich, darauf hinauslaufen, dass der nach Saudi-Arabien geht. Vielleicht auch ganz okay zu dem Zeitpunkt, dass man dann noch Geld verdient mit ihm. Also möglich, dass die erstmal in so ein 2-3-Jahres-Sinnloch fallen. Das würde mich nicht komplett wundern.
Kommt drauf an, wer kommt wahrscheinlich, ne? Mit wie viel Energie? Ein Xabi Alonso zum Beispiel ist ja genannt worden, wäre schon eine Geschichte, der das ganz gut vielleicht auffangen könnte mit seiner Geschichte bei Liverpool und so.
In der Theorie, ja. ich bin nicht so glücklich mit Xabi Alonso und dass der als zweite Station, das, also man muss ja sich immer vorstellen, in England ist es ja inzwischen, was heißt inzwischen, ist eigentlich immer so, aber das ist nicht leichter geworden in den letzten Jahren mit medialer Präsenz und sowas. Du bist nicht nur Fußballtrainer und mit allem Respekt für Leverkusen und die Menschen, die alle vier, die sich dafür interessieren, was da passiert in dem Verein medial.
Mit allem Respekt aber.
Mit allem Respekt. Das ist eine komplett andere Wucht, die Liverpool entwickelt. Eine ganz, 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 ganz andere Welt. Ich habe vor Ewigkeiten, ich hoffe, ich darf das jetzt einfach mal so sagen, aber Moritz Volz war ja bei Arsenal als Spieler unterwegs und ich habe ewig mit ihm damals diskutiert, wer denn Wenger nachfolgen würde und so. Und ich habe gesagt, hey, Eddie Howe, muss man doch eine Chance geben und das wäre doch ein guter Trainer und dann müsste man halt einfach mal 2-3 Jahre durchladen, ist ja kein Problem. Und dann stünde man da mit einem tollen Fußballlehrer. Dann habe ich ausgelacht und habe gesagt, das geht nicht. Wie sollst du denn den Jahreskarteninhabern klar machen, wir machen jetzt mal 2-3 Jahre Reload, nachdem du, den haben sie ja schon gemacht vor Klopp, unfreiwillig, in Liverpool mit Roy Hodgson und wie sie alle hießen, die ganzen Experimente, die vorne und hinten nicht funktioniert haben. Sir Kenny Dalglish, der jetzt in den höchsten Tönen gelobt wird als Trainer, ich weiß nicht, ob die alle jemals ein Fußballspiel von dem gesehen haben, aber ich leider ja, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es war nie mehr als ein Interimstrainer in seiner zweiten Amtszeit wenigstens dann. Ich weiß nicht, ob man auch Xabi Alonso damit so einen riesengroßen Gefallen tun würde. Also Arteta, von dem ich sehr, sehr viel halte bei Arsenal, das hat so lange gedauert, bis der reingefunden hat in die ganze Nummer. Und medial tut das, finde ich, immer noch nicht so ganz. Also der bespielt nicht all das. Und ich meine, man muss nur mal bei Marco Rose nachfragen oder bei allen anderen Dortmund-Trainern, wie es ist, auf Jürgen Klopp zu folgen. Ich hätte lieber, ehrlich gesagt, jemanden à la Thomas Frank von Brentford, mit dem sich Liverpool, das weiß ich, schon seit Jahren unterhält. Also die sind in Kontakt miteinander. Der wird nie genannt medial, aber das weiß ich, die sind in Kontakt miteinander. Das würde mir besser gefallen, weil das jemand ist, der so in seinem ganzen Leben für sich verstanden hat, dass man ein Umfeld unterhalten muss. Also dass man so eine Art Supervisor zu sein hat in England. Der hat das auch minutiös gelernt. Das hat auch nicht von Anfang an so funktioniert in Brentford. Und mir ist auch klar, das ist ebenfalls eine komplett andere Welt medial gesehen. Aber der kommt damit schon sehr, sehr gut klar. Das wäre jetzt für mich so, wenn man das vorbereitet im Gesamtkonstrukt, jemand, der mir, es würde mir besser gefallen im Moment. Also ich will nicht, Xabi Alonso, um Himmels Willen, nicht falsch verstehen, das wissen wir, glaube ich, alle, das scheint ein sehr fähiger Fußballtrainer zu sein.
Ja, der kann ja auch erst Frage. Zu Barca und dann zu Liverpool, ist doch easy.
Ja, zu Barca, glaube ich.
Vielleicht ist der Schritt Liverpool noch zu groß, da geht er jetzt erstmal zu Barca.
Barca ist ja easy, ja, genau. Kann er da mal in die Lehre gehen und dann kann er ja rüberkommen.
Zwei Gedanken dazu. Ich weiß voll, was du meinst, mit Leverkusen ist was anderes, ne? Ich glaube, Stichwort Komfortzone, Rudi Völler hast den Begriff. Also auf der anderen Seite aber, glaubst du wirklich, dass es für die gerade von dir angesprochenen JahreskarteninhaberInnen Xabi Alonso so ein Reload-Trainer wäre, allein von der Aura her? Wobei wiederum, ich sag mal, der große Unterhalter ist er auch nicht. Ich durfte ja auch schon mal mit ihm an der Seite hier Interviews machen.
Ja, also ich meine, auf romantischer Ebene ist es klar und dann haben wir es eingeloggt und nehmen alles das, aber ich meine, das Gleiche können wir ja auch über Real Madrid und Bayern München sagen, bei Xabi Alonso theoretisch. In der Theorie, ja, funktioniert's. Ich glaube einfach und ich selbst dieses eine Jahr Champions League in Leverkusen, das sie ja dann spielen werden, das würde ihm, glaube ich, sehr, sehr gut tun, weil das hat er alles noch nicht gemacht und das kriegt in Liverpool, in der Premier League im Besonderen, einfach andere Züge. Also du misst dich halt dann direkt gleich mal mit Pep Guardiola, ne? Und das viermal im Jahr, wenn's gut läuft für den eigenen Club. Das heißt, ich so ganz so überzeugt wie alle, dass das jetzt schon, also auf jeden Fall, das wird passieren und das wird dann auch total erfolgreich und super. Das stellen wir uns halt so vor, weil der halt da mal gespielt hat und weil es sehr romantisch klingt und ja, wir wollen ja immer auch, also wenn vor 1,5 Jahren, wenn wir hier zusammengekommen und hätten gesagt, Jürgen Klopp tritt zurück, dann hätten alle gesagt, Steven Gerrard muss es machen. Ja, schlecht gealtert, ne?
Ja.
Ja.
Ja, wobei wir natürlich auch wissen, ich bin auch großer Fan davon, irgendwie Trainern länger Zeit zu geben, auch für ihre Entwicklung, auch bei einzelnen Vereinen. Es gibt immer Vereine, bei denen das gut funktioniert. Wir wissen aber auch alle, dass, und das ist vielleicht auch bei den Einzelpersonen selber so der Fall, dass in der schnelllebigen Branche der Reflex, wenn sich irgendwo die Tür auf, wenn die aufgeht, da durchzugehen, der ist schon gegeben. Ne?
Du hast halt bei Xavi Alonso noch nur den kleinen Unterschied zu Steven Gerrard oder wer auch immer, der hat halt schon bei Liverpool gespielt, der hat halt schon, also bei Steven Gerrard natürlich auch, aber der hat auch bei Real Madrid gespielt, der hat auch bei Bayern gespielt, der weiß schon, wie Champions League geht, der weiß schon, was Druck ist, der ist medial mit Sicherheit nicht auf dem Level eines Klopps, keine Frage, aber rein von der Erfahrung her, obwohl er es als Trainer nicht hat, aber als Spieler hat er schon einiges mitgemacht, Weltmeister geworden und so weiter. Also da, klar, würde ich ihm schon zutrauen, dass er das als Trainer auch managen kann dann irgendwie. Zumindest stimmungsmäßig innerhalb des Teams, dass er das wirklich auch verkaufen kann, was da jetzt auf dem Spiel steht. Das glaube ich schon. Medial bin ich bei dir, Uli, da ist er mit Sicherheit.
Ich würde gar nicht jetzt nur Medien überinterpretieren wollen, weil es gibt auch andere Trainer, dann ist das völlig wurscht und es funktioniert auch und auch in England im Übrigen.
Eben, also Pep Guardiola ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein Stand-up-Comedian. Genau.
Aber was Pep Guardiola außerordentlich gut macht, ist den gesamten Verein, und das ist ja wirklich ein sehr viel größeres Unternehmen, dieser Verein Liverpool inzwischen, als es Leverkusen ist. Das ist ja der große Vorteil, den Leverkusen hat, dass da 3, 4, 5 Leute miteinander sprechen, die sind alle wahnsinnig sachverständig, aber die sprechen halt miteinander und ganz, ganz selten mit uns. Das ist ja deren großer Vorteil. Deswegen sind die ja so gut, weil die wirklich eng beieinander sein können. Und das ist ja nicht Leverkusens Fehler, dass sich nur 4 Leute dafür interessieren, sondern ich finde es erstaunlich, dass sich bundesweit immer noch kein Mensch für Leverkusen interessiert. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Obwohl die sensationell gute Arbeit leisten und man gerade den hinteren Teil, also alles, was hinter Schabella und so ist, mal abbilden sollte. Aber anderes Thema. Nicht für die Ligatour zumindest. Und das ist aber mein Punkt, dass ich mir nicht sicher bin, wie schnell könnte Xabi Alonso da reinwachsen, einen Enterprise zu bespielen und zu befrieden. Okay. Und es ist ja nicht so, dass das alles unter Jürgen Klopp die ganze Zeit über ruhig war, beileibe nicht. Das hat man in Deutschland nur nie mitbekommen. Aber die Kämpfe mit Michael Edwards als Sportdirektor, bis er jetzt seinen Jörg Schmadtke installiert bekommen hat, interimistisch und so, das waren echte Kämpfe für Klopp. Dass er überhaupt die Macht bekommen hat, in diesem Verein so wirken zu können, wie er es jetzt tut, das war in den ersten 1,5 Jahren völlig undenkbar. Und all diese Dinge, die musst du inzwischen als Fußballmanager in England ja auch können. Insbesondere bei einem der wahrscheinlich immer noch 2 größten Clubs, was das mediale Interesse betrifft. Und das als zweite Trainerstation nach 1,5 Jahren Wirken in Leverkusen direkt zu machen, ich traue es ihm fachlich zweifellos zu. Ich glaube auch, dass der Typ die Persönlichkeit dazu hat, grundsätzlich eines Tages mal da an der Seitenlinie zu stehen. Vielleicht funktioniert es auch sofort. Also vielleicht ist er einer derjenigen, von denen man denkt, naja, kein Problem, nahtloser Übergang für ihn von Leverkusen nach Liverpool. Aber ich möchte das nur laut zu bedenken geben. Das ist nicht dieselbe Liga. Und es sind nicht mal 2 dazwischen oder 3 oder 4, sondern Liverpool ist ein Weltkonzern. Und das ist Leverkusen nicht. Und ich glaube, da trete ich wirklich niemandem zu nahe, egal wie ich es formuliere.
Na, der Konzern an sich schon, ne?
Ja,
ja, okay, gut. Oder Punkt.
Aber der hat sich ja noch nie was zu Schulden kommen lassen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Der musste ja noch nie mit Kritik umgehen. Aber Uli, wie würdest du denn dann gewichten, sportliche Ausrichtung des neuen Trainers und eben all das, was du jetzt gesagt hast, also eben Führungsqualitäten, Außendarstellung und so weiter und so fort, weil das wäre ja auch ein krasser Wechsel. Also als Jürgen Klopp damals kam, kam er in eine ganz andere Liga rein eigentlich und hat ja auch eigene Elemente mitgebracht. Aber wenn wir jetzt über Xabi Alonso sprechen oder über andere Trainer, dann sind das ja auch sehr unterschiedliche Stile.
Ja, ich glaube, Letzteres, und das haben wir jetzt lang besprochen, ist Grundlage dafür, dass man sportlich machen darf, was man will. Ne? Die Truppe ist jetzt so zusammengebaut. Ich meine, die ist ja ehrlicherweise jetzt im Sommer so umgebaut worden, dass es mehr denn je die Truppe ist oder die Spielart, die Klopp ganz zu Beginn gespielt hat. Also so 17-18er Fußball. Das ist ja,
also wieder Gegenpressing und so weiter.
Genau, sehr, sehr viel mehr Gegenpressing. Die sind sehr, sehr viel schneller direkt an den Leuten, wenn die ihre Bälle verlieren. Sie sind aber selbst auch gehen schneller in Drucksituationen als in den letzten 4-5 Jahren wieder, sind direkter auch in aller Regel. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an der Spielweise noch habe, dass sie mir manchmal zu wenig kontrolliert sind und dass es dann zu sehr auf ein 4-3 hinauslaufen könnte, obwohl sie es eigentlich mit 2-0 bespielen müssten. Und ich glaube aber, dass du als neuer Trainer dir, also all diese Sachen, es kann auch positiv sein, ne? Muss man jetzt nicht falsch verstehen. Man kann jetzt sagen, es sind eine wahnsinnige Last und es ist ein weißes Blatt Papier, mehr oder weniger, mit halt einem sensationellen Kader. Es kann natürlich auch so sein, dass man hergeht und sagt, als neuer Trainer, cool, hier gibt's keinen Sportdirektor, sondern ich bin hier der starke Mann, weil die wollen mich unbedingt und jetzt baue ich mir mal mein Umfeld so zusammen und habe ja schon den Kader für das, was ich hier brauche. Vielleicht noch links und rechts, da sollte das Geld dafür vorhanden sein. Wenigstens hätte die Fenway Sports Group, so hört man ja auch, glaubt noch mal überreden wollen mit viel, viel Transferbudget im Rahmen der Financial Fairplay Regeln. Aber wenn der neue Trainer das bekommen würde, kann das auch so sein. Aber um die Frage nach der Gewichtung zu beantworten, das ist so hässlich das klingt, aber das muss mindestens 40-60 sein. Also, dass du der Supervisor bist in diesem Verein. Andernfalls, glaube ich, wird es dir speziell im Abgleich dann mit deinem Vorgänger relativ schnell um die Ohren fallen.
Ja, ich finde es halt insofern interessant, weil damals, als Klopp dorthin gewechselt ist, da gab es ja dann viele Geschichten darüber, dass ja quasi das auch so ein datenzentrierter Wechsel war. Also, dass sich die Datenabteilung von Liverpool, so wie sie Spieler scouten, auch Trainer gescoutet haben und dann eben Klopp auf der Liste stand und sie deswegen auch eben nicht irritiert waren von dieser Horror-Halbserie mit Dortmund, wo man ja nach Expected Goals und so weiter an ganz vielen Daten sehen konnte, meine Güte, da kam auch wirklich alles an Pech zusammen, was man haben kann. Plus, irgendwann hat sich's dann verselbstständigt und deswegen haben die das ja auch so ein bisschen durchgedrückt nach den Artikeln, die ich gelesen habe, weil es gab ja durchaus auch Leute, die gesagt haben, ist das jetzt wirklich der Richtige, der Normal One, der dann kam. Und das finde ich schon interessant, weil das scheint ja so ein bisschen dem zu widersprechen, was du jetzt gerade sagst, was man eigentlich braucht, weil dann sind ja quasi nur die 40% damit abgedeckt, nämlich quasi das, was man auf dem Spielfeld sehen kann.
Ja, vielleicht werden sie es auch komplett anders machen. Also vielleicht gehen sie auch her und machen in Liverpool genau das, was sie immer gemacht haben. Und dann würde ich aber tippen, dass es eher auf Roberto Di Zerbi hinausliefe, ne? Dass sie den mal anfragen würden.
Sebastian Hoeneß habe ich auch gelesen in einem analytischen Medium. Ich glaube, theanalyst.com hat eine Analyse gemacht und Sebastian Hoeneß als einen perfekten Fit hinbekommen. Und da dachte ich mir auch, ja, also fußballerisch kann ich mir das super vorstellen.
Ja. Aber jetzt, also ohne jetzt, also das ist natürlich jetzt eine wahnsinnig dämliche Diskussion, aber nehmen wir mal die Xabi Alonso, die Spielerkarriere weg und vergleichen nur mal die Trainer Hoeneß und Xabi Alonso miteinander, dann würde ich sagen, ja, da würde ich wahrscheinlich sogar lieber den Hoeneß nehmen, weil der hat schon zwei Sachen mehr hinter sich. Hm, ja. Und so funktioniert es aber nicht. Also ich bin echt auch gespannt, was sie machen, ob sie eine Kopie suchen. Kann ja auch sein, ne? Da würde wahrscheinlich sogar Thomas Frank am ehesten hinkommen, als so ein potenzieller Kulttrainer, also um dieses dämliche Wort Kult mal zu benutzen, aber so jemand, in dem man sich, glaube ich, sofort verliebt, wenn der an der Seitenlinie da ist, weil der einfach sofort versteht, was im Verein los ist. So, das wäre wahrscheinlich am ehesten eine Art Kopie von Klopp. Oder versuchen sie es eben mit dem Gegenteil. Das würde dann wieder total für Xabi Alonso sprechen. Wenn nüchternen Analytiker, dem wurscht ist, ob die da an der Anfield Road total unterhalten sind, wenn er denkt, dass wir das Zentrum zumachen, wie im ersten Halbjahr in Leverkusen, ja, dann machen wir es halt. Weil das bringt den Erfolg. Ich bin selbst total gespannt. Und die Wahrheit über all das ist ja, und deswegen ist es ja so erstaunlich. Erstens kam es ohne großen Anlauf daher. Und zweitens haben wir es ja noch nie erlebt. Also dieser FC Liverpool, als Klopp den übernommen hat, also ich sage das jedes Mal beim Crystal Palace Spiel, wenn ich das mache gegen Liverpool, wie weit die gekommen sind, weil da gegenüber ja Roy Hodgson steht und da waren sie 17. und da haben halt Leute wie Warnock gespielt und Fabio Aurelio und solche Granden, ne? Und heute musst du dir überlegen, ach, Gakpo kommt nur von der Bank. Naja, okay. So, und wir überlegen uns jetzt, also die Innenverteidiger, da würde ich mir aber mehr wünschen, weil das ist halt nur Konaté. Und das haben wir ja alles so noch nicht erlebt bei Liverpool. Also diesen Aufstieg, den ja auch Klopp total mit zu verantworten hat, hin zurück zu dieser Weltklasse und zu diesem Riesenkonzern, den kennen wir ja so nicht. Und das heißt, wir wissen gar nicht, wie die Fenway Sports Group auf diesem Level reagiert auf irgendwas. Wahrscheinlich werden sie jetzt nicht verkaufen, weil das eines der wichtigsten Assets ist ja weg beim Verkauf. Auch alles, was ich jetzt so gehört habe in den letzten paar Tagen, ist, dass sie fürs Erste durchziehen wollen. Aber auch das spielt ja noch mit rein. Also würden die jetzt vielleicht sagen, okay, dann wollen wir jetzt auch nicht mehr, weil das ist für uns dann auch viel zu anstrengend. Ich habe auch immer gedacht, dass das eventuell mit reinspielt in der Klopp-Entscheidung, dass das ja sein absoluter Intimus da in der Fenway Sports Group gegangen ist vor, ich glaube jetzt 12 Monaten circa. Er sagt aber öffentlich, und dann will ich ihm das auch glauben, nein, das ist auf keinen Fall so, sondern es war einfach nur eine Entscheidung fürs Privatleben oder aus dem Privatleben heraus. Dann möchte ich das auch so glauben, aber das sind alles so Stränge. Und ihr merkt jetzt schon, ich habe echt noch nicht darüber gesprochen, deswegen sammelt sich das alles.
Mega gut.
In diesem Podcast sind alles so Stränge, ja, die mit reinspielen.
Aber wenn man nochmal auf die Anfangszeit von Klopp zurückbringt, blickt, weil du das jetzt auch gerade gemacht hast, dann sieht man ja, also Brendan Rodgers, das war die Saison 14-15, da sind sie Sechster geworden, Jürgen Klopp kam, sie sind Achter geworden und erst im darauffolgenden Jahr zum ersten Mal Vierter, dann nochmal Vierter und dann ging's, dann kam der Zug so langsam ins Rollen. Glaubst du, dass, obwohl jetzt natürlich Liverpool aus einer anderen Situation kommt, aber dass das vielleicht einem möglichen Nachfolger ein bisschen mehr Zeit gibt, weil die Fans das schon mal erlebt haben, dass es eben Zeit braucht?
Nee, glaube ich nicht, weil dafür ist der Kader zu teuer und zu gut und das wissen auch alle. Die Zeiten, glaube ich, in denen man Zeit hat, um anzukommen in einem Premier League Club dieser Größenordnung, sind komplett vorbei. Es ist eigentlich erstaunlich, dass Arteta immer noch an der Seitenlinie steht. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendein Trainer mehr als ein halbes Jahr Zeit bekommt, um anzukommen, wenn es da nicht mindestens um die Champions League Qualifikation geht. Dann ist der wieder weg. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja, gut, ich meine, irgendwie unter den vier müsste man ja auch noch landen. Andererseits, wenn ich mir die Tabelle so angucke, eigentlich auch nicht. Also.
Ja, das Problem ist ja, ich meine, das ist ja auch generell etwas, das über der Amtszeit Klopp steht. Man könnte jetzt sagen, er ist endlich mal wieder Meister geworden. Oder man sagt, er ist nur einmal Meister geworden mit all dem, was in dem Kader drin steckt. Das ist aber kontextabhängig, wie man es bewertet, weil in diesem Kontext würde ich jedem sagen, ja, aber, und das Aber heißt Manchester City. Ja,
genau.
Und es ist halt auch gar nicht so leicht, gegen die Meister zu werden. Und wenn du halt gerade gegen Manchester City gut performst, und das haben sie ja meistens gemacht, dann gibt's halt ein Team, das überperformt hat wie Chelsea. Also das konnte Chelsea von damals, als die Meister geworden sind, als Liverpool das hätte machen müssen. Oder halt Leicester, mit dem niemand gerechnet hat. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen für Liverpool damals. Und du spielst halt, also die Wahrheit ist ja, die Konsolenspielerinnen und Spieler unter euch, die werden das wissen. Wenn man in der Premier League spielt, bei FIFA zum Beispiel, dann spielst du jedes zweite Wochenende gegen ein Team, gegen das du echt zusammenreißen musst, wenn du auf Weltklasse-Niveau spielst. Also auf dem Level Weltklasse. Wohingegen, wenn du in Frankreich spielst oder in Spanien, also no front, aber dann spielst du halt mal gegen Granada, ja, passt schon. Dann spielst du halt mal gegen Las Palmas, ja, 4-0, alles gut. Aber das geht halt in England nicht. Da ist inzwischen die Dichte so hoch, dass du brauchst auch zwei volle Mannschaften, um das alles durchziehen zu können. Plus zwei Pokalwettbewerbe, plus dann ja noch Europapokal. Das ist eben die Frage auch nach der Bewertung sozusagen, wie man diese Amtszeit nimmt. Und das wiederum führt aber dann zurück auf eben genau das, dass ich nicht denke, dass irgendjemand bei Liverpool nochmal Zeit bekommt. Im Gegenteil, ich glaube, die haben so Angst, dass sie runterfallen von diesem Status, dass sie noch schneller reagieren würden als andere.
Boah, würde ich dann vielleicht gar nicht machen wollen. Aber dann, um nochmal kurz, also nicht, dass sie mich anfragen, lasst es. Ost hat hiermit dementiert. Der macht's nicht. Aber um nochmal kurz auf Jürgen Klopp dann zurückzukommen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Dualität mit Manchester City. Und Pep Guardiola hat sich ja sehr, da hatte er wieder so einen persönlichen, starken, emotionalen Moment, als er auf Jürgen Klopp angesprochen wurde. Und gleichzeitig hat er aber auch ein vergiftetes Kompliment mitgegeben, weil er gesagt hat, unser Run oder unsere Stärke wäre nicht möglich gewesen ohne ihn. Und da steckt da quasi auch schon das drin, was du gesagt hast. Man kann es positiv lesen, kann sagen, was war das für ein geiler Fight, den Jürgen Klopp, Pep Guardiola und diesem Milliardenprojekt Manchester City geliefert hat. Man kann aber auch sagen, war es nicht irgendwie ein langweiliger Fight, weil ja Manchester City die ganze Zeit gewonnen hat.
Ja, also auch von mir aber persönlicher Dank an beide, weil das war wirklich wunderbar. Also diese Duelle waren echt stark und ich dachte eigentlich schon, die sind tot letzte Saison, aber here we go. Es ist eine definierende Ära in der Premier League tatsächlich. Diese beiden gegeneinander, dieses Duell Rot gegen Hellblau, das war schon immer was, was Besonderes. War im Übrigen auch mein erster Gedanke, dass ich habe ja City nochmal gemacht, dann auf The Zone, ich glaube beim FA Cup, und es war mein allererster Gedanke, dass Guardiola sich denken wird, endlich ist der weg, weil das ist, glaube ich, die Art und Weise, mit der er am wenigsten gut zurechtkam. Arteta ist ja quasi sein Klon, ich glaube, damit kommt er klar, dass man halt einfach auf dem Schachbrett die, genau, die Läufer und so verschiebt, das ist alles easy.
Aber Klopp hat immer eine Axt mitgebracht zum Schachbrett.
Genau, aber dieses Emotionale, mit, also das Urfeuerartige, mit dem man, glaube ich, auch nicht so richtig, also wo du nicht weißt, was genau passiert, das, glaube ich, hat ihn schon öfter mal wachgehalten. Den anderen, mit dem, glaube ich, kommt da einigermaßen klar. Jetzt habe ich ganz vergessen, wie die Frage war, aber vielleicht war schon was drin von dem, was du wissen wolltest.
Es geht quasi jetzt um die Bewertung der Zeit von Jürgen Klopp bei Liverpool. Und ich will das jetzt gar nicht schlecht reden und so weiter, aber das ist ja, gehört ja irgendwie fast schon so zur Tragik mit dazu. Also er ist, ich weiß nicht, wie Mario und Fabian das sehen, aber wahrscheinlich ist er der größte oder einer der größten deutschen Trainer, das sowieso. Und das ist ja immer so ein bisschen seltsam, wenn man so etwas quasi live erlebt, weil es gibt dann immer so Momente, da erkennt man das so langsam. Also Jürgen Klopp, er macht bei Mainz eine gute Arbeit, er kommt zu Borussia Dortmund, braucht ein bisschen dann diese zwei Meisterschaften. Man denkt sich, oh krass, der ist ja gut, oh, der ist ja super in der Außendarstellung. Manchmal auch ein bisschen pumpig, ich will jetzt gar nicht sagen, hier alles ganz toll bei Jürgen Klopp, aber ja schon ein besonderer Trainer. Dann wechselt er zu Liverpool, man denkt sich, boah, das könnte richtig gut werden, aber bisher hat man halt deutsche Trainer meistens scheitern sehen. Der Käse und Felix Magath. Wobei das ja, glaube ich, erst später kam. Aber das ist ein Beispiel dafür. Und dann sieht man aber, ach krass, das funktioniert da auch. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, ist es dann der Champions League-Titel 2018, 19, ist es schon vorher, wo man einfach auf Augenhöhe mit Manchester City ist, aber dann erkennt man, krass, das ist ja wirklich ein wahnsinnig guter Trainer. Und dann wechselt das so ein bisschen. Ich weiß nicht, Mario, wie du zum Beispiel auf die Zeit von Jürgen Klopp und seine Person auch blickst.
Also ich habe mir jetzt auch die letzten zwei Tage ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was ich zu ihm überhaupt sagen kann. Als erstes ist mir so in den Kopf gekommen, naja, wir werden ihn auf jeden Fall jeden Tag noch irgendwo in der Werbung sehen. Wir müssen ihn nicht so sehr vermissen über das Jahr.
Er wird nicht weg sein. Vor allem in englischsprachigen Medien macht er ja noch für ganz andere Sachen Werbung. Habe ich jetzt gesehen bei irgendeiner Champions League Frauenübertragung. Genau, da sitzt er doch auf einem Home-Trainer und ist genauso sympathisch wie immer.
Ja, und dann ist mir so in den Kopf gekommen, die persönliche Entwicklung, die er genommen hat, wie ich finde, eine positive. Ich habe ihn viel erlebt 2012, da zu seiner Dortmunder Zeit, da war ich 5 Wochen als Volontär bei Sky, Reporter Stefan Schäuble, liebe Grüße an der Stelle, unterwegs und habe ihn wirklich da jeden zweiten Tag, sind wir auf die PK gegangen, am Trainingsplatz, und du hast gerade einmal so, ich weiß nicht, welches Wort du genutzt hast für seinen Umgang mit Journalisten, pumpig, aber ich fand ihn
manchmal
pumpig. Pumpig, ich fand ihn teilweise damals wirklich daneben. Also es war eine Zeit, wo ich ihn er war nicht mein Lieblingstrainer. Also ich finde, da hat er ein gesundes Maß gefunden inzwischen, dass er immer noch auch jeden Fall einem Kontra gibt, aber auf eine menschlichere Art und Weise. Und bestimmt ist hat er auch immer noch irgendwie Aussagen mal, wo er mit Journalisten voll aneinander gerät und so, das finde ich auch in Ordnung. Aber damals hat er so eine, da war das noch mehr getragen von einer gewissen Überheblichkeit, die vielleicht dann jetzt auch sich im Alter ein bisschen verloren hat. Aber jetzt die letzten paar Jahre habe ich auch gedacht, hat er sich vielleicht ein bisschen abgenutzt. Dafür verfolge ich aber den auch nicht täglich genug. Uli hat gerade so ein bisschen genickt, also vielleicht ist er auch immer noch so sehr pumpig. Ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen besser geworden, aber das ist auf jeden Fall, was ich mit ihm sehr verbunden habe, weil wenn du dann, das mochte ich einfach nicht, die Art und Weise, ehrlicherweise. Er war dann sozusagen, meine Mutter fand ihn voll toll, habe ich gemeint, ja, Jürgen Klopp ist auch einer, wenn der im Sportstudio sitzt, dann der weiß, welche Hebel er bewegen und welche Knöpfe er drücken muss, damit er bei einem gewissen Teil vom Publikum sehr sympathisch ankommt. Ich fand das nie außerordentlich zwischenmenschlich okay, was er gemacht hat, manchmal mit ihm gegenüberstehenden.
Es ist ausgewählter geworden, glaube ich. Also er hat mehr verstanden, wie er es zu nutzen hat. Mhm. Nicht so selten die Momente auf Pressekonferenzen. Ich kann jetzt nicht sagen, mir gegenüber war es immer echt in Ordnung. Ich habe sogar eher das Gefühl gehabt, wenn ich da war, die seltenen Male in England oder so, oder ich glaube auch die Kollegen geht es genauso, dann hat er sich eher gefreut, dass deutsche Medien da sind. Und jetzt in dem Fall ist es ja eh ein bisschen schwierig, weil Raphael Honigstein gestern zum Beispiel ja da war in Liverpool und die kennen sich ja nun mal ganz gut. Und das merkt man auch, dass sie sich ganz gut kennen und dass sie sich auch, glaube ich, schätzen. So, deswegen ist es da immer seltener. Aber die englischen Kollegen, also ich habe ein paar die Beatwriter sind in Liverpool, die finden ihn jetzt auch nicht immer so cool, weil da schon manchmal auch ausgewählt dann so ein Rant kommt, um halt von dem Thema abzulenken. Aber das zählt halt inzwischen mit dazu zur Taktik. Mit diesem Abwasser musst du wahrscheinlich gebadet sein inzwischen, um damit klarzukommen.
Ich habe ihn 2009 interviewt, da habe ich ihn persönlich mal bekommen. Da war er mit Dortmund in Marbella im Trainingslager. Und dann hat mir damals der BVB-Pressesprecher Schneck, hieß der, gesagt, ja, der eigentlich macht das nicht, aber der macht gerade ein Interview mit irgendeinem Radio, lauf einfach hoch und setz dich dazu und dann kannst du auch noch ein paar Fragen stellen. Und dann bin ich da in diesen Raum rein und dann hat er sich umgedreht und hat gemeint, oh, was willst du jetzt hier? Ja, der Schneck hat gesagt, ich darf mich da zusätzlich noch ein paar Fragen stellen. Also das fand er schon mal überhaupt nicht cool. Und als die Dame, die dann das Radiointerview gemacht hat, fertig war, dann habe ich mich dann zu ihm gesetzt und dann war die erste Frage so, und dann ist er aber im Gespräch, ist er dann aufgelockert. Und dann haben wir uns am Schluss echt ganz gut unterhalten. Aber da habe ich so die beiden Seiten von ihm kennengelernt, so ein bisschen. Am Anfang erstmal so das, why, fuck, lass mich ein bisschen in Ruhe, was soll das jetzt? Und dann, wenn man über Fußball mit ihm spricht und so, und man vielleicht auch, weil er gemerkt hat, dass es irgendwie eine ordentliche Diskussion ist oder eine Unterhaltung ist, ist er dann auch aufgeblüht. Und dann haben wir uns noch ganz nett unterhalten und dann war das auch echt in Ordnung. Und dann habe ich einfach in dem Moment schon festgestellt, der Mensch kann halt sehr, sehr pumpig sein und sehr böse sein, sagen wir mal in Anführungszeichen, gegenüber Journalisten. Aber er kann natürlich auch, wenn er Bock hat, sehr charming sein und sehr gute Sachen erzählen. Da hat er übrigens auch erzählt am Ende des Interviews, dass er sich sehr gut vorstellen kann, nochmal in Spanien zu trainieren. Mhm. Er macht ab und zu hat er ja noch irgendwelche Sätze raus, wie una cerveza, por favor, oder irgend sowas. Ich kann mir vorstellen, dass er nach seinem Sabbatical oder was auch immer er macht, wenn er nicht Bundestrainer wird, vielleicht sogar nochmal irgendwann in La Liga anheuert.
Malaga wäre doch frei.
Da muss er noch ein paar Jahre warten, bis das hier ein bisschen so wieder erstligareif sind, aber dann wäre es natürlich der Wahnsinn, ja.
Ich glaube, dass Klopp den einen Vorteil hat bei seinen, ich sag jetzt mal, beiden großen Stationen, dass er jeweils die Herausfordererrolle hatte und die war finanziell klar zu definieren. Und das heißt, das Narrativ war immer, er war der Underdog und in beiden Stationen hat er es ja geschafft, einen Club wo rauszuziehen. Also in Dortmund war es logischerweise ein anderes Loch als in Liverpool, aber das Loch in Liverpool war schon auch da. Jetzt will ich nicht sagen, ja, Brendan Rodgers war in der Saison, bevor er entlassen wurde, Zweiter und die waren echt nah dran. Liebe Grüße an Steven Gerrard, habe ich gestern nochmal gesehen, weil es Chelsea gegen Liverpool war, als er da wegrutscht. Und ja, davor hat Rafa Benitez auch mal die Champions League gewonnen und der war zumindest, hat Rafa Benitez sie wieder in die sogenannten Big Six gebracht. Über das Konstrukt muss man ja auch schon mal lauter nachdenken dieser Tage wieder. Aber grundsätzlich war es trotzdem eine komplett andere Größenordnung des Vereins, weil Liverpool hat sich zum damaligen Zeitpunkt der Rafa Benitez mit Ach und Krach für zwei Saisonen Fernando Torres leisten können, der als Talent kam. Heutzutage ist es Standard, dass Weltklasse-Spieler bei Liverpool im Gespräch sind, wenn sie sie wollen. Und da hat Klopp seinen Anteil dran. Will sagen, das glaube ich hilft ihm enorm, dass man diese zum Beispiel, also wenn man jetzt die Position einnimmt, die fehlenden Ligatitel oder dass es nur der eine war am Ende in der Amtszeit, dass man die trotzdem wegrechnet und zu Recht auch sagt, das ist auch tatsächlich dann am Ende meine Conclusio der ganzen Sache, zu Recht auch sagt, er steht halt neben Shankly und Paisley in der Reihe der größten Liverpool-Manager, die es gibt, weil er diesen Verein auf das Niveau gebracht hat. Das kann dann auch der Fluch sein, an dem sie jetzt direkt anzuknüpfen haben, weil sie auf gar keinen Fall jemals wieder runterfallen wollen von dem Sockel. Aber glaube ich generell, die Parallelen hören ja da nicht auf zu Liverpool und Dortmund zueinander. Deswegen passt es ja auch so gut, glaube ich. Das sind schon ähnliche Standorte, das ist ein ähnliches grundsätzliches Umfeld, das waren ähnliche Ausgangslagen und er hat sie auch in einem ähnlichen Fahrwasser dann verlassen jetzt letztlich. Auch wenn, mir ist klar, wie das hinten raus bei Dortmund lief, aber das hat ja am Status erstmal nichts geändert. Das, glaube ich, wird für immer da reinspielen, dass die Amtszeiten so oder so positiv bewertet werden. Vor allen Dingen ja auch, weil die europäischen Erfolge da waren und weil man da ja das Gefühl hatte, im Vergleich waren es ja eher gallische Dörfer, die da gespielt haben oder gegengepresst haben, um es richtig zu
machen. Ich glaube, was er immer geschafft hat und ziemlich schnell ist, dass er die Fans überzeugt, dass er die hinter sich bringt. Ich kann mich erinnern, dass der in seiner ersten Saison in Liverpool, ich habe hier ein paar englische Kumpels hier in Malaga und einen absoluten Liverpool-Fan und der war schon beim Signing total begeistert und dann lief es ja am Anfang nicht so, aber er und sein Liverpool-Umfeld, die waren alle so, nee, der macht es, der ist geil, der bringt uns wieder wohin. Also der hat, also ich glaube, dass er relativ schnell von den Fans zumindest ein Feedback und gutes Feedback bekommen hat, egal wo er war natürlich.
Ja, das glaube ich, was Uli gerade auch sagt, ja, das vermittelt dieses, wir sind wieder wer. Und ich glaube, das werden sie ihm halt nie irgendwie vergessen. So.
Kann man ja, einen Slogan draus machen im Scouser, also mir sei mir auf Scouser.
Ja, also die lieben ihn. Ich habe viel mit den Jungs von The Anfield Rap oder hauptsächlich sind es Jungs zu tun. Die haben auch eine Doku über Jürgen Klopp gemacht, ich glaube vor 2 Jahren. Da hatten die mich als angefragt, ob ich ihnen erklären kann, warum Jürgen Klopp in Deutschland so gut war. Habe ich gesagt, total nett, dass ihr fragt, aber da gibt's noch viel, viel bessere Experten. Ich sitze hier in München und so weiter und habe 2, 3 Namen genannt. Die Doku hat er dann später auch gesehen, fand sie gut und so weiter. Aber die sind total struck in love und die haben auch so ein gewisses Grundvertrauen gehabt. Also zum Beispiel, als jetzt Endo gewechselt ist im Sommer, habe ich denen noch geschrieben, Mensch, Glückwunsch, da habt ihr wirklich jemanden Guten geholt. Endo, das könnte richtig was sein, was euch noch gefehlt hat im Mittelfeld. Und da waren die gleich so, ja, das versteht hier drüben keiner. Wir haben auch in die Daten geguckt. Und er hat doch gesagt, dass der gut ist und dann muss der doch auch genau der, warum haben die Leute immer noch kein Vertrauen? Also, und das ist halt auch etwas, was du erstmal schaffen musst als Trainer. Und was vielleicht auch wichtiger ist als so, also als wir vorhin dann so drüber gesprochen haben, das Verhältnis zu den Journalistinnen und Journalisten, da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, ja, aber ist das vielleicht wichtig? Also klar, für uns ist es wichtig, in der persönlichen Zusammenarbeit, aber wenn du jetzt nicht total unmöglich bist, ist es doch eigentlich total egal und eigentlich ist doch der sportliche Erfolg und das, was du mit den Spielern erstmal machst, das Allerwichtigste, oder?
Klar, ja.
Und da muss man dann doch sagen, Uli, in dem Bereich ist dann vielleicht die größte Kompetenz zu sehen. Also, weil wenn du zu Underdog-Teams wechselst und mit denen erfolgreich bist, klar, dann haftet dir der unausgesprochene Vorwurf an, zeigst uns jetzt erstmal, dass du auch mit einem Top-Team immer bestehen kannst. Plus, bei Jürgen Klopp gab es ja auch oft die Diskussion, die verlorenen Finalspiele und so weiter und so fort, bis er dann endlich mal eins gewonnen hat, möchte man ja schon fast sagen. Aber was ja schon immer da war, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ist, dass er Spieler weiterentwickelt hat. Und das ist ja eigentlich die Kernkompetenz.
Ja, ja. Und auch, also, es gab Ewigkeiten. Also, ja, es gab Warnock und so, ne? Passt schon. Da sind ein paar aus der Akademie durchgebrochen. Kelly und wie sie alle hießen, die halt dann nach 3 Jahren weitergegangen sind und dann bei Wigan Athletic ihre Karriere beendet haben oder irgendwie so. Ich will denen gar nicht zu nahe treten, alles gut. Aber Trent Alexander-Arnold, jetzt gerade Curtis Jones, die sind absolute Leistungsträger geworden. Alexander-Arnold noch mehr als Curtis Jones, aber Queen Callagher aus Nummer 2 aufgebaut von Klopp, den ich für einen der besten zweiten Torhüter überhaupt halte in der Premier League. Passt perfekt. Conor Bradley gestern jetzt getroffen, wieder eine Vorlage gemacht. Den haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der hat letztes Jahr dritte Liga gespielt und plötzlich ist er auf dem Niveau und es sieht so aus, so ja, klar, kein Ding. Könnten wir so machen, kein Problem. Dann Kwanzaa gerade in der Innenverteidigung wieder. Das sind jetzt nur die aktuellen Beispiele, die mir einfallen. Harvey Elliott weiterentwickelt, wirklich von einem 16-jährigen, von dem ich manchmal dachte, geiler Zocker, aber das war es dann auch schon, hin zu einem seriösen Mittelfeldspieler, der definitiv noch was machen wird. Und. Also zig Beispiele von Spielern, die er aufs nächste Niveau gehoben hat oder komplett von einem anderen Niveau hochgebracht hat. Und das Ganze aber immer mit einem, also es ist jetzt nicht so, dass man da Löcher hatte in dem Kader, sondern immer mit einer Weitsicht und Auge eingebaut schon, weil sie einfach besser waren. Und trotzdem ja einen riesengroßen Kader. Also inzwischen die Offensive, das ist das Beste, was Europa zu bieten hat, auch an verschiedenen Profilen. Da ist kein Underdog. Also das kann man alles schön vergessen. Luis Diaz, David Núñez, Mohamed Salah, Diogo Jota und Cody Gakpo. Ja, danke. Also das ist schon sehr gut. Also deswegen ja, volle Zustimmung zu dem. Das hat er immer getan, zu jedem Zeitpunkt mit genau dem richtigen Auge, glaube ich auch. Und auch ich hatte mal so eine Zeit lang die Angst, dass sie sich ein bisschen zu sehr verlieben in die Fab 3 da vorne mit Firmino, mit Salah, mit Mané. Aber gerade am Beispiel Sadio Mané, und das habe ich hier auch mal gesagt, deswegen ich bin on the record damit, dass ich vor dem Bayern-Wechsel gesagt habe, Vorsicht, Vorsicht. Das hat absolute Gründe, warum die den gehen lassen. Weil die gemerkt haben, der macht jetzt den dritten oder vierten Putsch, versucht er zu inszenieren, weil er die Nummer eins sein will da vorne drin und denkt, dass er viel besser ist als Mohamed Salah. Und Klopp hat zu jedem Zeitpunkt verstanden, nee, ist er nicht. Weder sportlich noch menschlich ist er besser. Also haben sie ihn schön rauskomplimentiert für einiges an Geld für den damals 30-Jährigen. Und Firmino haben sie dann in der Folgesaison, da hat er nochmal sehr gut, der hat eine sehr gute Phase nochmal gehabt. Und auch dann haben sie den ebenfalls gehen lassen. Bei Fabinho war es das Gleiche als Beispiel, der mir unheimlich gut gefallen hat. Und dann haben sie gesehen, oh, zweites Formloch von dem, lieber trennen. Das heißt, auch da haben sie echt ganze Arbeit geleistet. Sie haben eben nicht an der Nostalgie festgehalten, sondern haben verstanden, nee, wir müssen jetzt umbauen und müssen, man sagt ja jetzt in England Liverpool 2.0 gerade. Sie müssen jetzt übergehen in Liverpool 2.0. Und das ist erstaunlich. Und darüber hinaus auch noch, also das knüpft ja an das an, was ihr gerade gesagt habt. Also bei Endo haben sich einige verwundert die Augen gerieben. Aber als der Name Schmadtke kam, haben mir einige Kollegen aus England geschrieben und haben mich gefragt, wer soll denn Jörg Schmadtke sein? Und der hat halt gearbeitet in Wolfsburg, wollte er uns verarschen. Mhm. Aber wenn Jürgen Klopp bürgt für ihn persönlich, und das hat er ja getan, weil die beiden gut miteinander sind, dann passt's. Dann haben selbst bei Liverpool alle gesagt, naja, dann wird's schon stimmen. Mhm. Und das ist echt, das muss man ja sagen, das spricht wieder dafür, er hat den Verein voll im Griff. Kann halt aber auch sein, dass sie merken, oh Mist, der hat den Verein voll im Griff.
Und der jetzt hat ihn
auch
zusammengehalten. Ja. Letztes Thema noch. Also Jürgen Klopp hat gesagt in seiner Pressekonferenz, erst gab es das Video, wo er gesagt hat, ich habe keine Energie mehr, und deswegen, das war quasi sein Statement an die Liverpool-Familie, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann gab es die Pressekonferenz und hat er gesagt, ich kann euch eins versprechen, ich werde jetzt mindestens ein Jahr Pause machen, ich werde nie wieder in England einen anderen Club trainieren und im nächsten Jahr werde ich kein Nationalteam und keinen Verein übernehmen. Uli, wie hätte Jürgen Klopp das kommunizieren sollen? Hätte er es noch irgendwo hintapezieren sollen, damit nicht die Diskussion losgeht, wird er im Sommer Nationaltrainer? Ich meine, klar, die liegen am Boden. Also größeren Underdog gab es schon lange nicht mehr. Ich verstehe es. Aber das ist doch eigentlich total absurd.
Ja, das wundert mich schon auch immer. Und jetzt würde er gefragt, würden Sie nicht doch weitermachen, weil Sie haben ja jetzt gewonnen gegen Chelsea. Und es ist doch super.
Ach so, ja.
Okay, dann ist die Energie wieder da. Ja, kein Ding. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass wenn jemand sich so klar äußert, und ich meine, jetzt wird ja schon bekannt gegeben, ich habe jetzt nur gelesen, irgendwie, das reicht mir dann auch wirklich in der Überschrift, welch tolles Haus er sich in Wiesbaden jetzt gekauft hat und so, da kann er dann mit Bellarete schön starken wahrscheinlich. Ist mir alles wurscht. Also wenn er mir sagt, und das glaube ich ihm, ich möchte gerade nicht mehr arbeiten, dann glaube ich ihm das. Und warum die Medien ihm das nicht glauben, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist die Antwort wie immer Klicks.
Ja, ich meine, die Geschichten sind natürlich auch schön. Also ich verstehe dann auch die Fans, die dann sagen, okay, also folgendes, Tuchel bei Bayern weg, Klopp zu Tuchel, Tuchel zu Barca und so weiter. Und dann, das ist halt ja einfach Fußballmanager 2000, was man da dann durchspielt. Aber
keiner braucht mal zwei Wochen Zeit für einen Umzug oder so, oder? Sondern im Sommer wird Barcelona frei, also dann geht Tuchel dahin, dann wird ja Bayern frei, dann geht Xabi Alonso zu Bayern, ach Mist, Liverpool ist frei. Dann lieber nach Liverpool und jetzt braucht Bayern.
Wir müssen Hansi Flick noch irgendwo unterbekommen.
Nie. Also ja, angeblich gab es ja Gespräche vom Barca mit ihm nach dem Sextupel, das wurde jetzt wieder aufgewärmt, aber also gibt es denn die DFB-Doku auch in der spanischen Synchronisation, weiß das jemand von euch?
Ich habe sie hier entdeckt in der, wie heißt das, in der Mediathek, aber ich glaube nur auf Englisch übersetzt und Deutsch natürlich, ja, deswegen, ja.
Es wird ja,
aber Laporta ist angeblich ein großer Fan von ihm. Aber
was heißt denn Klopp?
Da muss man auch mal aufpassen, ob der überhaupt noch Präsident ist oder wie lange der noch Präsident ist.
Fährt einfach eine Social Media Kampagne, dann läuft das schon.
Ja, da kann man bestimmt.
Über Klopp wird es eine Doku geben, übrigens, zu dieser letzten Saison jetzt. Ist noch nicht klar, wer die ausstrahlen wird, und wahrscheinlich dreht sie Liverpool selbst, was dann eher unterwältigend sein dürfte, aber. Ein paar interessante Dinge erhoffe ich mir dann trotzdem davon. Also wenigstens so 10% oder so.
Aber ansonsten muss ich mich da gerade dem von Uli Gesagten anschließen. Ich bin auch eher Fan davon. Ich sehe, er sagt es. Und dann habe ich aber auch das Glück, dass ich nicht zu der Journalistengruppe zähle, der jetzt damit halt auch Geld verdient, dass ich jeden Tag einen neuen Artikel darüber schreibe. Also das muss man auch sagen, ist sozusagen, ich kann mich privilegiert zurücklehnen und sagen, mache ich bei Transfers auch so. Ich lasse mich heute Abend von Marius, lasse ich mir alles, was fix ist, erzählen und an den ganzen True or Not True Sachen zwischendrin beteilige ich mich nicht.
Fact. Ja,
das stimmt, das ist, das darf
Warum
man auch nicht.
Warum trägt ihr eigentlich kein Gelb? Haben wir heute nicht Deadline Day? Das ist ja gar nicht.
Verdammt.
Leute.
Ich bin später noch da, also wer will.
Aha, siehst du? Uli,
aber ich werde auch kein Gelb tragen, das hätte ich aber gnadenlos vergessen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas habe in Gelb überhaupt.
Gelb geht gar nicht.
Ja, auf die Doku kann man dann, glaube ich, gespannt sein. Ich meine, wenn die Inhalte gut sind, kann die Doku noch so schlecht gemacht sein und sie ist trotzdem irgendwie sehenswert. Born for This ist dafür das perfekte Beispiel. Völlig überproduziert. Keine Sekunde, in dem man nicht durch die Musik gesagt wird, wie man jetzt gerade zu empfinden hat. Aber die Darstellerin, also die Frauennationalspielerin, die sagen so interessante Sachen. Die sagen auch Sachen, die im Männerkosmos wirklich Schlagzeilen zerborsten hätten, dass es quasi, dass man sich trotzdem angucken kann, obwohl es so fürchterlich überproduziert ist. Also das lässt hoffen für diese Jürgen Klopp-Doku und vielleicht kann ich es jetzt verraten, Jürgen Klopp sollte immer Elf Leben Staffel 2 sein. Das war eigentlich damals mein Plan. Ich wollte Jürgen Klopp eine Saison begleiten und wollte anhand seiner Person nicht nur erzählen, seine persönliche Geschichte, sondern wie Trainer eigentlich arbeiten, weil ich glaube, das ist immer noch ein unterbelichteter Bereich im Fußball, obwohl es schon die Trainer-Doku mal gab von Aljoscha Pause und so weiter und so fort. Aber, und es gab sogar Gespräche, aber ihr werdet es auch schon alle kennengelernt haben, an Jürgen Klopp heranzukommen, das war ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich. Deswegen leider nie was
Vielleicht kannst du ihm einen Werbedeal verschaffen, dann kommst du über die Schiene.
Sagen wir es so, über einen Werbedeal hätte es geklappt. Aber dann wäre es nicht mehr mein Projekt gewesen. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, also dann doch nicht. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie weit ich noch erzählen darf. Ist ja nur im Rasenfunk. Macht keine Snippets draußen, schickt's weiter. Also Jürgen Klopp, er wird uns irgendwann noch weiter beschäftigen. Aber wir haben schon noch ein paar andere Themen. Und jetzt ist es ein bisschen kürzer, die anderen liegen. Verzeiht's uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Allerdings kamen auch so viele Nachfragen nach, macht ihr noch was zu Klopp im Rasenfunk? Deswegen hoffe ich, dass es jetzt dann trotzdem passt. Fabian, ich würde sagen, wir machen bei dir weiter, weil da ist ja jetzt der nächste Job von Jürgen Klopp frei geworden. Ist mir doch ganz egal, was der gesagt hat. Er wird jetzt Nachfolger von Xavi. Denn der hat endgültig Adios gesagt.
Ja, der hat Adios gesagt, aber ich würde es ihm nicht empfehlen. Ich glaube, er ist auch klug genug, diesen Job jetzt erstmal nicht anzunehmen. Es ist tatsächlich so, wie Xavi das gesagt hat, es ist ein absoluter brennender Stuhl, auf den man sich setzt bei Barcelona. Ein Verein, der hochverschuldet ist, der medial viele Probleme hat, der einen Präsidenten hat, der sehr zwielichtige Geschäfte macht, der in einem Schiedsrichterskandal verwickelt ist und bei dem man trotzdem erwartet, dass er ständig Erster oder Zweiter ist und in der Champions League mindestens ins Finale kommt und so weiter. Und dementsprechend ist das, glaube ich, im Moment überhaupt kein dankbarer Trainerjob. Und bei Xavi muss man das vielleicht nochmal auf mehreren Ebenen sehen. Der war ja nicht der erfahrenste Trainer. Er hatte eine Station vorher in Saudi-Arabien. Und dann gleich zu Barca, da ist er natürlich dann die Legende und hat einen ganz anderen Status gehabt als Trainer vor ihm, die schneller gehen mussten, die weniger erfolgreicher waren wie er, aber schneller gehen mussten. Ich glaube, Alex hat das beim letzten Ligatour schon angesprochen, ne? Ernesto Valverde und so weiter und so fort. Die mussten alle gehen, obwohl sie sportlich top dastanden, aber dann hat es halt medial nicht gepasst. Und bei Xavi war halt einfach der Legendenstatus da und deswegen hat man ihm vieles verziehen und verzeiht ihm nach wie vor vieles. Und er hat jetzt mit dieser Pressekonferenz eine Kerbe geschlagen, einen Knick reinbekommen in seiner Darstellung, in seiner medialen Darstellung, aber auch in der Darstellung gegenüber den Fans, die ihm jetzt, glaube ich, nochmal positiv gepusht hat und pushen wird in den nächsten Wochen. Weil es wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer im Moment ist, dort zu trainieren. Ich glaube, die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt. Es sind viele Charaktere in der Mannschaft, die es schwer machen, ein gutes Teambuilding hinzubekommen. Ein Lewandowski zum Beispiel, der schon ein bisschen drüber ist, der sich mit jungen Spielern an Talenten angelegt hat. Da stimmt vieles nicht, im Mittelfeld nicht. Deswegen ist es ziemlich schwierig, Ja, ihn jetzt wirklich da so zu bewerten, ich fand seine sportliche Entwicklung sowieso viel zu früh. Du kannst nicht nach Saudi-Arabien direkt zu Barca gehen. Das ist, was Uli vorher gesagt hat. Wenn du als Xabi Alonso irgendwie von der zweiten Liga San Sebastian, also von der zweiten Mannschaft von San Sebastian zu Leverkusen gehst, Bundesliga, dort in Ruhe arbeiten kannst, dann kannst du dir langsam eine Karriere aufbauen. Bei Xabi war der Schritt einfach von 0 auf 100 viel zu groß. Mhm. Und da geht auch kein Legendenstatus drüber. Und dementsprechend fand ich sehr sympathisch, was er gesagt hat und sehr ehrlich. Er wurde, wie gesagt, medial schon seit Wochen, Monaten an den Pranger gestellt. Alle seine Aussagen, weil er sich immer wieder entschuldigt hat. Oh, der Rasen war schlecht. Oh, das Licht war zu grell. Oh, weiß ich nicht was. Irgendwas ist ihm immer eingefallen. Aber er hat immer seine Mannschaft verteidigt, was man ihm zugutehalten muss. Und sie haben ihm wirklich das Leben nicht leicht gemacht. Vor allen Dingen die Medien hier in Spanien. Und jetzt zieht er einen Schlussstrich. Und ich glaube, wie gesagt, dass ihm das jetzt nochmal positiv pushen wird, auch die Mannschaft nochmal positiv pushen wird für die letzten Monate jetzt.
Aber das heißt, das, was er da gesagt hat auf der Pressekonferenz, war eben das, was du anfangs gesagt hast, dass es eben ein brennender Stuhl ist, auf den man sich setzt und wo überall die Probleme liegen. Also legt man ihm quasi positiv aus, dass er da so offen jetzt endlich mal drüber geredet hat.
Genau. Also ich meine, man hat es ja gesehen, man sieht es jede Woche hier, wie nervig es sein muss, im Moment Barcelona-Trainer zu sein, wie man ständig hier in Spanien auch schnell von der Presse eine Schelte bekommt. Mhm. Und da hat mit Sicherheit nicht von Vorteil gewirkt, dass er eben als Trainer noch nicht so viel Erfahrung hatte. Dann konnte man halt noch leichter auf ihn draufhauen, sage ich jetzt mal. Und genau, und dementsprechend war das eine ganz schwierige Situation für ihn, weil es ja eigentlich sein Lieblingsverein ist, weil es seine Heimat ist, weil er ja gerne das macht, weil er es ja liebt, weil er dort wohnt, weil das sein Alles ist. Mhm. Aber trotzdem haben sie ihn jetzt in eineinhalb Jahren quasi so weit bekommen, dass er sagt, nee Jungs, bei aller Liebe, das kann ich nicht mehr machen. Und deswegen, ojo, aufgepasst, wer auch immer diesen Trainerstuhl übernimmt im Sommer, it's not an easy job.
Aber wirst du, also wenn das zulässig ist überhaupt, Xabi jetzt mal von Barcelona zu trennen, das ist die Frage, die ich mir noch stelle. Wie geht denn deine Einordnung des Trainers, Xabi? Also ist es, weil ich habe die ein paar Mal gemacht jetzt über die Jahre auch und der Saison zwei oder dreimal und ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem anfangen soll. Also ist er jetzt als Trainer gut oder schlecht oder ist er in progress sozusagen? Siehst du was? Wie würdest du den einordnen? Das ist die für mich so spannende Frage. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihm machen soll.
Das ist genau mein Punkt eigentlich, weil ich ihn eigentlich schon auch von Anfang an mitkritisiert habe. Natürlich nicht so scheltenmäßig, wie die spanische Presse draufgehört, aber ich habe mir immer gesagt, der ist jetzt hier Trainer, weil er halt Xavi ist, aber nicht, weil er tolle Ideen hat, weil er Spielsysteme umsetzen kann, weil er gut mit den Leuten umgehen kann, weil er eine krasse Erfahrung hat. Eben no way. Also da war, weiß ich nicht, für mich hat es nie so wirklich gepasst. Ich habe ihn auch nie gegriffen, habe nie gewusst, was sein Ziel ist und so weiter. Er hat so viel umgestellt und personell und systemmäßig und da war für mich keine gerade Linie zu sehen und dementsprechend weiß ich auch nicht, ob der, wenn er noch jetzt dann eine andere Trainerstation bekommt, ob das jetzt erstmal wieder ein großer Club ist, das wage ich mal zu bezweifeln, da wird sich jetzt erstmal keiner dran trauen, weil ich sehe es nicht im Moment, dass er da irgendwie einen Verein weiterbringen kann. Vielleicht muss er es tatsächlich nochmal eine Stufe drunter probieren oder zwei und kann sich dort nochmal messen, weil Erfahrung als Spieler hat er ja natürlich und natürlich hat er auch viele Trainer erlebt und der Guardiola hat er mit Sicherheit einiges gelernt. Die stehen auch im regen Austausch, aber am Ende steht halt er in der Kabine, gibt er die Sachen vor, muss er mit den Spielern sprechen, muss er die Taktik vorgeben und für mich ist das nicht Top-Class.
Aber wie hast du das gerade gemeint mit dem medialen Push, den er sich jetzt damit geholt hat, im Sinne von der Mannschaft, dass er dir jetzt an der Ehre gepackt hat? Oder ich habe das gerade nicht ganz verstanden, wie du es gemeint hast, ehrlicherweise.
Naja, zum einen kriegst du die Medienschelte jetzt erstmal nicht mehr so krass die nächsten Wochen, weil du jetzt dir erstmal gesagt hast, okay, ihr dreschen auf mich ein, deswegen höre ich auf, dann werden die jetzt mit Sicherheit ein bisschen leichter mit ihm umgehen. Und auch die Spieler werden jetzt so, naja, Mitleid ist ein blödes Wort, aber die haben natürlich auch mitbekommen, hey, da ist einer, der hat sich aufgeopfert für uns, der wollte alles für den Verein, alles für den Club, der steht jeden Tag am Training da und will was von uns und wir haben es halt einfach nicht gut gemacht. Und ich denke, dass wir ihm jetzt auch deswegen vielleicht noch einen guten Abschied zubereiten wollen und nochmal alles reinwerfen werden in den nächsten Wochen. Da gehe ich schon von aus.
Also sozusagen mal ausnahmsweise für den Trainer spielen dann.
Ausnahmsweise mal für den Trainer, genau.
Weil ja schon die Frage ist, was überhaupt noch drin ist. Also Barca Rang 4, 7 Punkte hinter Real, 8 hinter Girona, Real hat noch ein Spiel weniger. Also kann Barca Champions darüber League hinaus halt, ne? noch irgendwas erreichen? Achso, ja, Champions League. Was war das, Neapel? Habe ich mir jetzt richtig gemerkt?
Ja, ja. Das ist tatsächlich irgendwie das Aufeinandertreffen der Krisen. Zwei kaputtesten Clubs innerhalb kürzester Zeit.
Ja, das weiß ich auch nicht, was uns da erwartet. Kann man mal gespannt sein.
Das wissen Sie in Napoli auch noch nicht.
Ja, okay. Na gut, dann schauen wir, wie es bei Barca weitergeht. Und dann blicken wir aber auch einmal nochmal auf die Serie A, denn da steht ein ganz besonderes Spiel an. Und es wäre sowieso schon besonders, wenn ich aber jetzt die Tabellenkonstellation nenne, dann wird es nochmal eindeutig. Inter hat 54 Punkte, allerdings ein Spiel weniger als Verfolger Juve, und Juve hat in Unterzahl gegen Empoli nur 1:1 gespielt. Deswegen aktuell ein Punkt Rückstand auf Inter. Es könnten mit dem Nachholspiel von Inter, beziehungsweise ist kein Nachholspiel, wenn Inter dann spielt, könnten es dann 4 Punkte sein. Und jetzt treffen, Mario, die beiden Teams am Sonntag aufeinander, und das ist ja ein Must-Watch-Match.
Ja, absolut. Ich habe gedacht, ich bringe mal diese Woche den Captain Obvious mit. Aber da fiebern natürlich alle auch in Italien drauf hin. Und ich schon auch. Das ist, steht so viel auf dem Spiel. Also Juve, wir haben gerade vorhin von Liverpool 2.0 gesprochen. Ist eigentlich auch Juve 2.0, aber eigentlich ist es Juve 1.0. Also zurück zur alten Stärke. Und die Stärke ist halt dann 1-0 gewinnen.
Aber wurde das jetzt nicht ein bisschen besser? Das hat Christian vor 2 Wochen erzählt, dass man so hoffen kann, dass es jetzt ein bisschen...
Christian ist auch immer so ein Allegri-Versteher und der nimmt die dann immer alle in Schutz. Es wurde teilweise besser, und natürlich hast du mit einem, wenn du Kenan Yildiz spielen siehst, da ist dann Tempo und Spielwitz und so vorhanden, aber es kommt dann von einzelnen Spielern. Aber es ist schon tatsächlich unabhängig von den Einzelaktionen teils ein statisches Spiel. Es ist besser geworden, sie haben eine super stabile Abwehr, und ja, dann gibt ihnen der Erfolg recht. Und wenn wir uns jetzt das Spiel angucken, ist es einfach Tatsache, dass auch wenn sie dann ein Spiel mehr haben, könnte Juve mit einem Sieg an die Tabellenspitze rücken. Und dann, glaube ich, damit hätten vor allem, wenn man den Namen Juve sagt, vor der Saison die wenigsten gerechnet. Klar, dass es irgendwie ein Zweikampf, Dreikampf wird, ja, vielleicht schon. Aber da hatten vielleicht noch einige eher Milan in der Verlosung oder doch nochmal Napoli, haben wir ja gerade schon gehört. Also bei Napoli geht gerade gar nichts zusammen. Und ich finde es deswegen auch so ein spannendes Duell, natürlich historisch gesehen. Ich glaube, es ist das 238. Aufeinandertreffen in Pflichtspielen zwischen den beiden. Allein in San Siro haben sie sich schon 119 Mal duelliert. Also das halt bringt viel Historie mit sich. Man hat Bilder, Trikots von einzelnen Spielern vor Augen. Man hat auch jetzt so Personal, das hervorsticht. Also auch da gerne mache ich den Captain Obvious. Es ist halt auch das Duell Lautaro Martinez gegen Dusan Vlahovic. Beim Argentinier 28 Pflichtspiele, 22 Treffer, nur 3 per Strafstoß, muss man auch mal sagen. Und auch Liga bereinigt, sogar 19 Spiele, 19 Tore, 2 per Strafstoß. Also das ist, Lautaro Martinez läuft heiß. Der hat Ende Dezember mal 2 Partien gefehlt. Da haben sie dann auch direkt mal Punkte gelassen beim Aufsteiger Genua. Und das war eines von 3 Remis. Bei Juve kommt nur eine, genau wie bei Inter kommt genau wie bei Juve nur eine Saisonniederlage. Lang dazu. Beide lustigerweise gegen Sassuolo, Abstiegskandidat diese Saison. Das sind die einzigen 2 Niederlagen. Oder jeweils die eine Niederlage. Und Lautaro finde ich deswegen so bemerkenswert, der hatte dann eben eine 2-Spiele-Pause wegen einer Adduktorenverletzung und kam zurück und 4 Tore in 3 Ligaspielen, Tor und Vorlage jetzt bei diesem komischen Supercoppa-Konstrukt bei den Scheichs, wo jetzt Inter tatsächlich auch, weil die Spieler haben sich super drüber gefreut, das gehört ja auch immer dazu, und Inzaghi hat zumindest jetzt wieder schon mal einen Pokal in die Vitrine geholt. Aber wo wir gerade bei dem sind, für den wäre diese Meisterschaft mit Inter, und deswegen ist auch das Spiel so wichtig, schon der nächste Meilenstein, weil Scudetto hat er noch nicht geholt, und er hat zweimal mit Inter, nachdem er von Conte übernommen hat, gerade so in der Phase Frühlingsbeginn, sich oft, weil er davor nicht rotiert hat, auf einmal so selber ein Bein gestellt und Inter ist eingebrochen. Und es gab auch jetzt in den letzten Wochen, gerade in der Phase, wo dann Lautaro nicht da war, habe ich auch mal kurz so skeptisch geguckt, was machen sie jetzt? Mhm. Hat Inzaghi wieder nicht das richtige Maß an Rotation einfließen lassen. Deswegen steht für beide Teams, aber glaube ich auch für Inter ein bisschen mehr auf dem Spiel. Weil Juve hat sich die letzten Wochen immer als Verfolger stilisiert. Gerade der Trainer hat viele halbphilosophischen Sachen gesagt, wie wir sind der Hase. Und dann hat er von Räuber- und Gendarmenspiel gesprochen. Und er hat selber noch nie wirklich über die Meisterschaft gesprochen. Das ist bei den Spielern anders. Ich glaube, das ist also, und ich finde, das muss auch so sein. Da muss das Selbstverständnis da sein, als Juve-Spieler, wenn du Zweiter bist, dann auch zu sagen, wollen wir Meister werden. Und da dann vielleicht zwei Takte zu Dusan Vlahovic. Der hat 22 Pflichtspiele, ist 12 Tore, ist nicht ganz so bemerkenswert wie bei Lautaro. Auf die Liga bereinigt 20 Spiele und 12 Tore. Eins per Strafstoß, aber er läuft halt jetzt gerade richtig heiß. Der hat einen sehr guten Saisonstart gehabt mit 4 Toren an den ersten 4 Spieltagen. Dann gab es einen kleinen Durchhänger, zwischenzeitlich auch mal Rückenprobleme. Da hat er dann 2 Spiele verpasst und schon auf einmal kam sofort wieder diese Kritik, die Skepsis, die alle an ihm haben. Man hat ihn halt aus Florenz geholt, man hat viele Hoffnungen in ihn gesetzt und dann, guck mal, er funktioniert schon wieder nicht. Dann hat Allegri 1-2 Sachen gesagt, die ihm, glaube ich, auch nicht kein Selbstvertrauen gegeben haben, muss man auch sagen. Der ist immer noch super jung. Und dann hat er 6 Ligaspiele nicht getroffen, dann endlich wieder genetzt. Das war im Hinspiel übrigens, als er 1-0 die Führung gemacht hat für Juve gegen Inter, ging dann 1-1 aus. Wer für Inter getroffen hat, könnte denken vielleicht. Das war natürlich Lautaro Martinez. Und seit Ende Dezember läuft Vlahovic jetzt so richtig heiß. Es ist irgendwas von ihm abgefallen. Also in den letzten 6 Serie A-Partien immer mindestens an einem Tor beteiligt. Ende des Jahres bei so einem wichtigen 1-0 zu Hause gegen Rom eine tolle Hackenvorarbeit für Rabiot. 6 Tore allein im Januar in 4 Spielen. Hat nur ein gewisser Cristiano Ronaldo mal geschafft, 7-mal in einem Monat für Juve zu treffen. Und freue ich mich drauf. Ich glaube, es wird kein Offensivspektakel, weil zu viel auf dem Spiel steht. Ich glaube, beide können sehr gut mit dem Punkt leben. Aber es wird schon spannend sein, wie beide Trainer da versuchen, sich gegenseitig zu neutralisieren. Und bei Juve muss man dazu sagen, dass der große Unterschied sind die Unentschieden. Sie haben halt schon 5-mal Unentschieden gespielt. Jetzt zuletzt, du hast es angesprochen, gegen Empoli, ja, haben sie ab der 18. Minute in Unterzahl gespielt und dann auch geführt. Und dann, das ist das, glaube ich, was ich dann irgendwie im Gegensatz zu Christian bei Juve eher kritisiere, sind sie, Empoli ist Vorletzter. Du kannst die auch mit 10 Mann dominieren oder darfst zumindest nicht so passiv werden und dich hinten reinstellen. Und dann haben sie da dann verdientermaßen ehrlicherweise noch den Ausgleich gefangen, weil sie selber ja ein bisschen zu mutlos waren. Und das ist das, was ich Allegri vorwerfe, wo Christian zu Recht oft sagt, ja gut, er hat 10-mal 1-0 gewonnen. Ich sage, ja gut, zu Recht. Aber ich würde manchmal gerne ein bisschen mehr Fußball sehen. Aber
ich sehe schon, irgendwann muss es da mal den Stand-off zwischen euch beiden geben. Das wird dann das Nächste. Und irgendwie wirkt auch Uli dreimal so, als ob er was sagen wollen würde.
Ich bin einmal durchgebrettert.
Na gut, wir werden es uns, wir werden das einfach weiter verfolgen und dann machen wir doch einfach der Sieger dieses Spiels, der ist dann auch der Sieger des Duells zwischen dir und Christian. Allegri verstehe ja oder nein, das ist dann einfach die Frage und so entscheiden wir das dann. Dann lasst uns noch ganz schnell zu unseren Awards kommen, also MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Da habt ihr alle was mitgebracht. Uli, wer wäre denn dein MVP oder wollen wir da jetzt Jürgen Klopp eintragen oder hast du noch was anderes?
Ja, also du weißt ja, ich komme ohne die tägliche Dosis Luton nicht aus in dieser Ligatur und an einem Spieltag, in dem Luton Town Brighton Hove Albion mit 4-0 schlägt, finde ich, dass Rob Edwards den Award verdient hat. Das ist dann der Jürgen Klopp MVP Award, den dann Rob Edwards verdient. Ich glaube, dann können alle damit leben. Also sowas habe ich noch nicht gesehen im Kenny. Also wer diese Szenen noch irgendwo abgreifen kann. Es war das beste Stückchen Fußball, was wahrscheinlich da je gespielt worden ist. Das ist natürlich der Klassiker, dass De Zerbi einfach so stur da reinläuft in die tiefe Verteidigung und die machen einfach genau das. Aber so musst du es erstmal vorbereiten als gegnerischer Trainer mit den Mitteln. Luton hat echt eine Chance, drin zu bleiben. Ich glaube mehr und mehr dran. Deswegen, Rob Edwards hat sich diesen Award mehr als nur verdient.
Stimmt, das war nämlich 1:0 erste Minute, 2:0 dritte Minute. Ja. Das ist genau meines Wissens nach zweimal passiert an diesem Wochenende. Einmal bei diesem Spiel und dann bei Duisburg gegen Nürnberg in der Frauenbundesliga. Und auch da könnte der Club dadurch drin bleiben, ist nämlich über die Abstiegsplätze hinausgesprungen.
Hattrick Adebayo, der ist auch so wie so ein Einhorn, weil der ist so lang, der ist so dürr, so richtig drahtig und trotzdem kann der, also der kann ein Ballcarrier sein und komischerweise hat der, es gibt so viele große Spieler, die gar nicht so richtig gut Kopfball spielen können. Und das ist so ein ganz aufregender Spieler. Wenn man den sieht, merkt man immer sofort, da ist was los. Nur 60 Minuten lang, weil dann ist er meistens platt, aber echt ein aufregender Spieler. Ich sehe den sehr gerne.
Sehr gut, Adebayo werden wir uns angucken und Luton jetzt damit eben auch aus den Abstiegsrängen herausgesprungen, aktuell 17. mit 19 Punkten, also und überhaupt sehr, sehr gute Serie, jetzt 3 Siege, ein Unentschieden aus den letzten 5 Spielen, also da kommen 13 der 19 Punkte her, das ist schon einigermaßen bemerkenswert. Und dann stelle ich fest, Fabian, in La Liga wird der MVP Award offenbar jetzt so ein Atletico-Ding, weil wir hatten das letzte Mal Antoine Griezmann und jetzt freust du dich mit stolz geschwellter und freudestrahlender Brust. Eine Brust kann jetzt auch Freude strahlen, Diego Simeone zu nennen.
Ja, aber das ist tatsächlich so. Ich muss ihn nennen, auch wenn ihr vielleicht aus der Vergangenheit wisst, dass ich nicht sein größter Fan bin, aber man muss ihm gut zugutehalten, was er gerade aus Atletico Madrid macht. Hört sich gerade oder schaut gerade richtig gut aus. Ich glaube, der Pokalsieg gegen Real Madrid hat die Mannschaft nochmal richtig gepusht. Sind im Moment Tabellendritter, haben die letzten Spiele, weiß ich nicht, 3-4 Spiele gewonnen, sind in richtig guter Form. Hat ein paar gute Spieler integriert in das Team, wie zum Beispiel den Neuzugang Samuel Lino, der im Moment ganz gut funktioniert. Sogar 2 Nachwuchsspieler sind im Moment öfter in der Startelf zu finden, mit Riquelme und Pablo Barrios, die ganz viel Spaß machen. Und vorne hat man halt mit Griezmann, mit Morata, mit Memphis Depay und Angel Correa auch ein ordentliches Pfund. Und im Moment muss ich ihm einfach diesen MVP geben. Das kann ich nichts machen.
Das aber zeichnet dich ja aus, dass es wahre Größe, dass du da über deinen Schatten springst. Stellt sich die Frage, was Mario bei seinem MVP machen musste. Musstest du da auch irgendwo hinspringen?
Nein, überhaupt nicht. Meiner heißt Matteo Retegui, spielt beim Aufsteiger aus Genua, die tatsächlich sehr viel Spaß machen. Also da mal ein kleiner Tipp, Alberto Cilladino, der ist auch was für ein M-Faktor, aber guter Trainer tatsächlich. Die spielen schönen Fußball, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, auch eben aufgrund sehr spannenden Jungstürmers, wird auch in der italienischen Nationalmannschaft sicherlich noch auf sich aufmerksam machen, kam aus Argentinien, die Großeltern sind italienische Staatsbürger und Papa hat unter anderem für die argentinische Feldhockey-Nationalmannschaft gespielt und die Schwester auch im Feldhockey olympisches Silber geholt. Mhm. Er zockt aber ganz gut Fußball, Torschützenkönig geworden mit Tigre in der Saison 21-22 und dann ist er eben zu Genua für 12 Millionen. Und der hat an den ersten 7 Spieltagen direkt nach dem Aufstieg denen schon viele Punkte gebracht, 3 Tore erzielt. Und dann hat er Knieprobleme gehabt und Genua hatte auch eine richtige Durststrecke. Jetzt ist er endlich wieder zurück. Genua seit 7 Spielen ungeschlagen, 13 Punkte geholt. Und die letzten 3 davon konnte er jetzt auch endlich wieder über 90 Minuten machen. Und 2 davon davor hat Genua immer nur Remis gespielt und jetzt haben sie 2-mal in Folge gewonnen, eben auch dank Treffer von ihm. Letzten Wochenende hat er 0-1 zu Hause gegen Lecce mit einem Tor und einer Vorlage gedreht und das ist so ein Unterschiedsspieler bei einem Team, das sich jetzt einpendelt zwischen als Aufsteiger, wo du in Italien eigentlich immer Abstiegskandidat Platz 20 bist, werden die sich einpendeln auf Platz 9, 10, sogar mit Schlagdistanz theoretisch auf, wenn es nur E-Cup noch geben würde, dann die Richtung. Aber ich finde, das ist ganz bemerkenswert und der macht richtig Spaß. Also guck den gern mal an.
Stark, sehr gut. Ach, ich liebe diese Kategorie. Uli, wer ist dein Unsung Hero?
Also normalerweise müsste jetzt hier Luton kommen, aber die sind inzwischen...
aber du hast dich für Jürgen Klopp entschieden. Komm, bitte, mach's.
Genau, der ist total Unsung. Gibt es sowas wie Oversung? Kann man jemanden zu viel besingen? Dann würde ich die Kategorie an Jürgen Klopp geben. Ich nehme mal einen, der fast schon verrissen wird, vor allen Dingen hier in Deutschland, Kai Havertz. Das nervt mich langsam. Also mir ist klar, das ist kein Dog. Also mit dem würde ich jetzt auch nicht zwingend in die Schlacht ziehen und sagen, wenn ich in der 90. Minute noch einen Ballbesitz habe, dann mache ich alles über Kai Havertz. Das will ich damit nicht sagen. Aber alle tun so, als wäre das ein totaler Flop und so weiter. Und insbesondere, wenn man sich mal das Saka-Tor jetzt anschaut vom Nottingham Forest-Spiel bei Arsenal, dann sieht man einfach nur, dass Kai Havertz den Laufweg macht, ganz uneitel. Der zieht durch, macht damit die Räume auf. Der ist jederzeit gegen so ein tiefes Team als Neuner denkbar, weil er echt ein gutes Kopfballspiel hat, weil er für lange Bälle anspielbar ist, weil er permanent die Läufe alle macht. Der kann aber auch gegen richtig gute Defensiven, wie zum Beispiel im FA Cup gegen Liverpool, kriegt das hin, dass er die ganze Defensive beschäftigt. Ja, er macht dann nicht die 5 Tore, die er hätte machen müssen, okay, aber er beschäftigt sie. Der spielt Neuner, der spielt Achter, der spielt manchmal Sechser, wenn er zu fallen hat. Der spielt Zehner. Der macht alles für die Truppe und er macht's, finde ich, sogar ganz gut. Nur erkennt man's halt nicht immer gleich auf den ersten und manchmal auch noch nicht mal auf den zweiten Blick, sondern oft erst auf den dritten. Aber er macht sie die Dinge und erzählt halt zu den Fußballern, da kann man das nicht so gut messen, was er der Mannschaft bringt. Und ich würde auch noch nicht sagen, dass der bei 100% ist von dem, was wir gedacht haben, dass er da hinbringt, aber er ist nicht bei 0%, so wie ich manchmal medial den Eindruck bekomme.
Ich habe tatsächlich, ich habe die Beobachtung auch gemacht, ich gucke ja selten noch irgendwie privat in der Freizeit Fußball und das Arsenal-Spiel habe ich auch angeguckt und ich dachte mir, was haben eigentlich alle Leute für ein Problem mit Kai Havertz? Ich fand ihn ganz gut, ehrlicherweise.
Ja, und ich fand es jetzt interessant zu hören, dass er auch sehr guter Neuner sein kann. Immer wenn in der Nationalelf Kai Havertz da mal gespielt hat, dann heißt es, oh, Notlösung, jetzt versuchen sie wieder hier, Mensch, wir brauchen doch den 2-Meter-Stürmer. Da scheint man unterschiedliche Perspektiven
drauf haben zu können. Das ist sein Problem wahrscheinlich, oder? Dass er überall ganz gut ist, aber keine Position hat, wo er wirklich super Durchschlagskraft hat. Wobei ich ihn auch als Spieler unwahrscheinlich gern in meinem Team haben würde. Also ich bin auch echt ein Fanboy von ihm. Aber irgendwie ja, ist er halt überall gut, aber nicht so. Irgendwo fehlt es halt dann die paar Prozentpunkte auf irgendeiner Position, wo er sich dann wirklich herausstechen würde, ne?
Ja, Uli, du siehst, wir haben weiter diskutiert, während du weg warst.
Gut so.
Ist das denn eine adäquate Einschätzung von Fabian, deiner Meinung nach?
Ich finde schon, dass er als falsche Neun, da finde ich, ist seine beste Position und das ist auch relativ klar so. Jetzt hat er halt aber den Vorteil, dass er anderswo hinrücken kann. Aber ich finde schon, dass es die Position gibt, grundsätzlich. Ob es die im System immer gibt, ist die andere Frage. Aber von den Fähigkeiten her ist er, glaube ich, sogar ziemlich perfekter.
Ich glaube, bei uns hat er auch ein bisschen ich nenne es das Mesut Özil-Problem. Der Stammtisch sieht halt nur, wie er rumschleicht. Gell? Genau.
Ja, und du musst halt grätschen und du musst auch eine gewisse physische Erscheinung haben. Also da ist ja, ich meine, jetzt im Nachhinein sagen alle, ach, Philipp Lahm und so weiter, aber das hat ja wirklich Jahrzehnte fast schon gedauert, bis der mal akzeptiert wurde, auch als Führungsspieler. Und erst als er nacheinander Champions-League-Pokal und Weltmeisterpokal in einem Kalenderjahr quasi, also in einem Jahr, Zeitraum hochgehalten hat, dann war es so, ach ja, Philipp Lahm, habe ich schon immer gesehen, dass der richtig fantastisch ist. Also,
ja.
Du willst einfach kein Lauch sein in der Erscheinung, sonst wirst du nicht anerkannt. Also,
das ist mein Problem, jetzt wirst du es.
Ja, genau, deswegen mache ich diesen Podcast und musste mich sehr an YouTube gewöhnen, aber das ist was ganz anderes, das ist was für die YouTube-Kommentare. Fabian, wer ist dein Unsung Hero?
Ich habe wieder einen Trainer dabei und zwar mit García Pimienta, den Trainer von UD Las Palmas, dem Aufsteiger. Hatte ich schon vor ein paar Monaten mal gesprochen, dass die es ganz gut machen. Das machen sie übrigens weiterhin so. Tabellenneunter, knapp nur verloren am Wochenende gegen Real Madrid. Haben dort 1-0 geführt, sah lange Zeit danach aus, als könnten sie was holen. Und der Trainer ist ziemlich spannend, wie ich finde. Kommt, wie gesagt, aus der Schule der Katalanen vom FC Barcelona, hat dort die zweite Mannschaft trainiert. Auch sehr erfolgreich, er dann nach Las Palmas gegangen ist und wurde von Laporta, von dem Präsidenten vom Hof gejagt. Da gab es Missverständnisse, Ungereimtheiten, weiß ich nicht. Irgendwie konnten die sich nicht so gut, die beiden. Aber der ist ein Trainer, der im Vergleich zu Xavi, wenn wir jetzt die Brücke da kurz schlagen wollen, jemand, der ein taktisches Konzept hat, der ein Spielsystem hat und der ein Team, wie ein kleines Team jetzt wie Las Palmas, ziemlich weit nach vorne bringt, offensiv spielen lässt und muss man sagen, wird mir im Moment noch ein bisschen zu wenig gelobt, kann sich aber eventuell ja dann demnächst ändern.
Ding, 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 Hattrick. Wir haben den Las Palmas Hattrick. Ich habe so sehr drauf gehofft und dann habe ich deine, dann habe ich deine Nachricht gesehen, dann habe ich mir auf die Zunge gebissen, nichts zu schreiben. 14.12. MVP Kirian Rodriguez, ausgewählt von Fabian Pacolat. 16.1. Unsung Hero Alvaro Valles, der Torhüter von Las Palmas. Und jetzt haben wir auch den Trainer. Ich freue mich so auf den Außenverteidiger in der nächsten Liga-Tor-Ausgabe. Das wird so gut.
Oh Gott, oh Gott.
Na, ist doch super, ist doch schön. Las Palmas offenbar ein Fundus an solchen Dingen. Mario, mit was möchtest du uns überraschen?
Der Name ist jetzt, glaube ich, den hat man vielleicht schon mal gehört, das ist Charles de Ketelare, belgischer Nationalspieler, kickt bei Atalanta Bergamo, weil er von Milan dorthin verliehen wurde, kam 2022 von Brügge zum AC, knapp 37 Millionen, haben gewaltig auf seinen Schultern gelastet, man spricht von einem sehr jungen, sensiblen vor allem Fußballspieler, hat viele Großchancen vergeben, hatte gute Spiele bei Milan, aber irgendwann gab es nur noch abfälliges Kopfschütteln, 40 Pflichtspiele, nur eine Torvorlage, dann eben jetzt die Laie und bei Atalanta blüht er auf und es freut mich für ihn wirklich sehr, weil man es ihm angesehen hat, wie sehr er zu kämpfen hatte in Mailand. 25 Spiele wettbewerbsübergreifend, 7 Tore, 7 Vorlagen, 2 davon jetzt am Wochenende beim 2-0. Erfolg über Udinese Calcio. Das sollte einmal gewürdigt werden an dieser Stelle, dass der sich rausgekämpft hat aus seinem Loch bei Mailand und genau wie Atalanta Spaß macht auf jeden Fall.
Absolut, Atalanta damit auf Rang 4 jetzt gesprungen durch so einen Lauf in den letzten Partien. Und wenn wir dann schon Milan mit haben, dann lass doch noch schnell deinen Moment des Spieltags auch noch abfrühstücken.
Genau, kann man sogar auch mit Udinese verbinden, nämlich vor 2 Wochen ist mal wieder in einem italienischen Stadion ein Spieler rassistisch beschimpft worden, Mike Maignan war das, und jetzt am Wochenende hat San Siro ein wirklich sehr schönes und irgendwie ergreifendes Zeichen gesetzt, da sind überall die Lichter ausgegangen und dann wurde das Zitat von Martin Luther King eingeblendet, Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Und dann sind überall die Handylichter angegangen und alle 2 Mannschaften, alle Fans, Spieler, Trainer haben applaudiert und ich glaube, das hat Mike Maignan ja gut getan und das tut uns gut, wenn wir jede Woche wieder aufs Neue sagen, dass Rassisten keinen Platz bei uns haben.
Aber absolut. Das ja, komisch, dass man es immer noch mal wieder sagen muss, aber wir tun es sehr gerne. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, dann hört den Beginn der Schlusskonferenz, so heißt es ja nicht mehr, der Bundesliga-Männer-Sendung, der Analysesendung von vor 2 Wochen. Da habe ich mich auch noch mal geäußert. Fabian, was ist dein Moment des Spieltags?
Es ist ein Abschied, und zwar der Abschied von der Ex-Schalke-Legende Ivan Rakitic, der den FC Sevilla verlässt.
So wird er ja immer auch in Spanien genannt, oder? Ex-Schalke-Legende.
Ja, er ist auch Sevilla-Legende. Wahrscheinlich ist er noch mehr Sevilla-Legende als Schalke-Legende, muss man ganz ehrlich sagen, denn da hat er, glaube ich, den Großteil seiner Karriere verbracht. Und er muss jetzt gehen. Und ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz freiwillig gehen musste. Er geht nach Saudi-Arabien. Natürlich wird ihm das natürlich auch versüßt, monetär. Aber der FC Sevilla hat auch große Probleme und auch finanzielle Probleme. Und ich glaube, der musste jetzt mehr oder weniger gehen auf seine alten Jahre und hat sich emotional verabschiedet auf einer Pressekonferenz. Er hat im letzten Ligaspiel nicht mehr gespielt und ja, hat sich dann tränenreich verabschiedet, hat dann nochmal gesagt, ja, und er würde trotzdem seine Kinder in Sevilla Bettwäsche schlafen, so ungefähr. Also es war dann nicht so gesagt, aber in die Richtung geht's. Und dann waren seine Kinder zu sehen, seine Frau, und die sind alles andere als glücklich, glaube ich, über den Wechsel. Auf der anderen Seite, wie gesagt, geht's halt nach Saudi-Arabien, da wird er jetzt für die Rente noch ein bisschen was mitnehmen und dann wird er vielleicht auch wieder zu Sevilla zurückkehren in einer anderen Funktion. Wir werden sehen.
Ja, als 7. oder 8. Trainer vielleicht. Also für alle diejenigen, die sich gefragt haben, hat sich bei Sevilla irgendwas gebessert, seitdem wir das letzte Mal über Sevilla gesprochen haben? Die waren ja schon häufiger Thema. Nee, immer noch ganz, ganz dramatisch. Platz 16, 17 Punkte, 1 Punkt Vorsprung vor Cadiz auf Rang 18. Also das ist immer noch hochbrisant bei Sevilla und jetzt dann eben ohne Ivan Rakitic. Uli, du darfst jetzt den Abschluss machen. Du warst der Beginn dieser Sendung, du wirst jetzt ihr Ende sein. Zum Glück nur inhaltlich.
Wir nehmen ja am Deadline Day auf, das heißt vertraglich verpflichtet, dass man ohne Chelsea am Deadline Day nicht auskommt, aber zugegebenermaßen anverwandelt. Ich mache es ganz schnell. Darwin Núñez hat am gestrigen Mittwochabend in einem Spiel 4-mal Aluminium getroffen. Das hat es so noch nicht gegeben in der Premier League. Und das ist schon für sich einigermaßen zum Schmunzeln, aber dann geht er 2 Minuten später ums Eck und macht einfach eine Vorlage dann fürs 4-1 von Luis Diaz. Zeigt, welch grandioser Typ das ist. Und honorable mention an, das ist jetzt streng genommen nicht in der Liga, aber im Pokal, der erste Auftritt Klopps im FA Cup an der Anfield Road, das You'll Never Walk Alone und die entsprechende Reaktion da drauf, da schließt sich dann ja auch der Kreis dieser Sendung hier. Das ist schon besonders und da kann man dann auch schon nachvollziehen, warum so viele Menschen weltweit das Lied, der Verein und diese Kombination aus Lied, Verein und Trainer so bewegt. Das ist nachvollziehbar aus meiner Sicht.
Aber absolut. Und da bist du als übertragender Sender, ich weiß nicht, ob wir da zufällig vielleicht teilnehmende Gäste hier haben, da machst du die Bäckerfaust und denkst dir, ey geil, wir durften diesen Moment haben und verbreiten. Es war wirklich ein ganz besonderer. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schaut es und vor allem hört es euch auf jeden Fall noch an. Ihr drei, ich danke euch sehr.
Jetzt hast du mir doch noch die Tür aufgemacht für einen weiteren Sendehinweis, weil ja die Franzosen heute nicht da waren. Es sind ja drei Derbys über die Ligen verteilt am Wochenende. Olympique Lyon gegen Olympique Marseille, Derby d'Italia, worüber wir gesprochen haben. Und in Madrid ist Derby auch, ne? Stimmt's, Fabian?
Richtig, das wollte ich gerade noch anfügen. Atletico Madrid, Real Madrid zum gefühlt fünften Mal in den letzten zwei Wochen.
Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, spielt ihr nicht wieder zwei gegeneinander?
Und die drei Derbys gibt's alle in einer Konferenz, die ich hosten darf.
Oh, ja, geil. Sehr gut. Na, seht ihr mal. Dann, also jetzt sind ja wirklich alle Dinge abgefrühstückt, sogar die Liga. Wer hätte damit noch gedacht? Wir grüßen an alle, die mal wieder keine Zeit hatten. Aber ich bedanke mich bei euch, dass ihr Zeit hattet. Das war eine Aufnahme in vier Teilen. Wenn ihr es gemerkt habt, dann habe ich schlecht geschnitten. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Professionalität, für die wiederaufgenommenen Bälle. Danke an Uli Hebel, Fabian Pakulat und Mario Rika. Danke euch dreien.
Danke euch.
Und ciao. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Wie alles im Rasenfunk ist auch die Ligatur von euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und dort könnt ihr auch dem Supporters Club beitreten. Und dann könnt ihr hier nach dem Zufallsprinzip erwähnt werden, so wie das Johannes Emmerich, Andreas, Benny, Inschka und Malte geschafft haben. Herzlichen Dank für euren Support und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut und bleibt vor allem gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.